Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Vatikan veröffentlicht Teilnehmerliste der Familiensynode. Katholische Hilfsorganisationen gegen eine Militarisierung des Mittelmeeres. Und um Ukraine-Krieg zu verstehen, muss man Russkim Mir verstehen. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. 14 Ehepaare und eine Reihe weiterer Laien werden an der außerordentlichen Bischofssynode zum Thema Familie teilnehmen, die im Oktober im Vatikan stattfinden wird. Das geht aus der Liste hervor, die der Vatikanische Pressesaal an diesem Dienstag veröffentlichte.
Insgesamt werden demnach 253 Bischöfe und Fachleute aus aller Welt zur Synode erwartet. Die Synodenväter, also Kleriker, sind 191 darunter, 114 Präsidenten der Bischofskonferenzen, deren Anwesenheit bei Bischofssynoden von Amts wegen vorgesehen ist. Aus dem deutschen Sprachraum werden somit die Kardinäle Reinhard Marx und Christoph Schönborn sowie Bischof Markus Büchel aus der Schweiz anreisen. Ebenfalls von Amts wegen werden die 25 Kurienchefs bei der Synode vertreten sein, unter ihnen die Kardinäle Gerhard Ludwig Müller und Kurt Koch. Die eingeladenen 14 Ehepaare stammen mehrheitlich aus nicht-europäischen Ländern, unter anderem aus dem Irak, Kongo, den Philippinen, Brasilien, Chile und den USA. Die einzige Teilnehmerin aus Deutschland in der Sektion der Hörerinnen und Hörer ist Ute Eberl, die in der Erzdiözese Berlin die Ehe- und Familienseelsorge verantwortet. Als Berichterstatter deutscher Sprache wird Pater Bernd Hagenkort, Redaktionsleiter bei Radio Vatikan, die Synode verfolgen und tägliche Pressebriefings halten. Für Radio Vatikan, Nina Özelt.
Und wie wir gehört haben, ist von allen Nichtpriestern, die zur außerordentlichen Bischofssynode über Familienpastoral nach Rom kommen werden, aus dem deutschen Sprachraum genau einer vertreten. Eine, um präzise zu sein, Ute Eberl. Sie ist für die Familienseelsorge im Erzbistum Berlin verantwortlich. Gudrun Seiler fragte Ute Eberl nach ihren Erwartungen an die Synode.
Ich erwarte, dass wir aufgrund der ganzen Fragebogenaktion, die ja in Deutschland deutliche Ergebnisse gezeigt hat, dass wir uns als Kirche und jetzt als Weltkirche wirklich auf den Weg machen, um Antworten zu geben. Gläubige Menschen haben gesagt, so und so leben wir. Und das passt nicht zusammen mit dem, was die Kirche uns sagt. Und jetzt ist die Kirche dran, Antworten zu geben. Meine große Erwartung ist, dass wir uns da gemeinsam auf den Weg machen, um zu schauen, wie wir den Menschen, die Partnerschaft in Ehe und Familie leben, dienen können. Ich unterstreiche das, wie wir ihnen dienen können. Und zwar bei all ihren Herausforderungen, in glücklichen und in ganz unglücklichen Tagen, die eben da sind.
Was sind aus Ihrer Sicht so wirklich die drängendsten Probleme?
Die zeigen schon, wenn man das Instrumentum Laboris sich durchliest, dass die weltweit sehr unterschiedlich sind. Also ich denke, dass für die deutsche Kirche wirklich die große Frage ist, wie gehen wir mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat um? Ich denke, es gehört auch dazu, wie gehen wir damit um, dass auch Paare, gleichgeschlechtliche Paare, einen Segen wünschen von der Kirche. Die große Frage ist, wie können wir den Menschen heute, heutigen Menschen, und ich lebe in Berlin in einer Stadt, die katholische Kirche, die christliche Kirche überhaupt Minderheit ist, können wir in diese Situation hinein die gute Nachricht verkünden.
Nun ist die Bischofssynode, die jetzt im Oktober 2014 stattfinden wird, eine außerordentliche Bischofssynode und dann ein Jahr drauf ist nochmal eine ordentliche Bischofssynode. Die Erwartungen sind groß jetzt an die Bischofssynode, schon an diese außerordentliche, aber gleichzeitig heißt es Vorsicht, das ist ein synodaler Prozess. Wie schätzen Sie diesen Prozess ein?
Ich denke, dass die außerordentliche Synode wirklich dafür da ist, die Fragen jetzt auf der Liste stehen müssen, also dass man die wirklich herausfindet zusammen und entschieden wird wohl erst im Jahr darauf. Aber es geht ja darum, es ist eine pastorale Synode, es geht jetzt um Wege aufzuzeichnen und ich denke, dass der Austausch untereinander sehr, sehr wichtig.
Katholische Hilfsorganisationen sprechen sich gegen eine Militarisierung des Mittelmeeres aus. Das westliche Militärbündnis NATO will die EU-Grenzen auf dem Meer zwischen Europa und Nordafrika künftig militärisch kontrollieren und damit die Flüchtlingswelle zum Abebben bringen. Dies sei jedoch der falsche Weg, sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Chef des Hilfswerkes Habeshia, der aus Eritrea stammende katholische Priester Musi Zerai. Er selber hilft Flüchtlingen, die über Nordafrika und das Mittelmeer nach Europa gelangt sind. Diese seien meist Opfer von kriminellen Banden, die die Überfahrt über das Mittelmeer organisieren.
La soluzione non è quello di militarizzare il Mediterraneo.
Um das Flüchtlingsproblem zu lösen, braucht es drei Elemente. Auf jeden Fall ist jegliche militärische Intervention falsch. Die erste Lösungsebene ist die Hilfe vor Ort. Es geht also darum, dass die Konflikte in Nordafrika und im Nahen Osten gelöst werden. Ohne Frieden in jenen Regionen kann man nicht davon ausgehen, dass Menschen flüchten. Eine internationale Kooperation müsse dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in Afrika selber geschützt und ihre Würde gewahrt würden, so der Priester und Flüchtlingshelfer. Das zweite Element sei diese konkrete Hilfe.
Offrire a queste persone un'alternativa di vita in questi paesi.
Es geht darum, dass die Flüchtlinge in Afrika eine Alternative haben, beziehungsweise eine Zukunftsperspektive gewährleistet wird. Ich denke beispielsweise an Studiengelder für junge Migranten, die diese Menschen dazu führt, in Afrika zu bleiben und in unmittelbarer Nähe zu ihrer Heimat. Das wäre auch ein Schutz vor einer gefährlichen langen Überfahrt über den Mittelmeer. Beim dritten Punkt geht es vor allem um jene Flüchtlinge, die in ihre Heimat verschleppt werden oder aus politischen Gründen ihr Land verlassen müssen. Diese Migranten werden von den Sicherheitskräften ihrer Heimat meist auch in benachbarten Ländern aufgesucht. Die kriminellen Organisationen, die die Überfahrt über das Mittelmeer durchführen, reagieren sehr flexibel auf die europäische Politik, so Pater Musi Zerai. Deshalb sei es wichtig, diesen Kriminellen jeden Spielraum zu nehmen. Ein Schlüssel zum Verständnis des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist die Ideologie der sogenannten Ruski Mir. Das sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der Ukraine-Experte Andreas Umland. Er ist zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Euroatlantische Kooperation in Kiew.
Ja, also dieser Begriff Ruski Mir, russische Welt, ist ein sehr fluider, unkonkreter Begriff und ist, glaube ich, auch ganz bewusst so unklar definiert. Es kann also sowohl die Welt der Russischsprecher sein und derjenigen, die Russisch lernen, die irgendein Interesse für Russland haben. Aber damit kann eben auch gemeint sein, die Unterstützung für den heutigen russischen Staat, die heutige russische Politik.
Und diese Politik, so Umland, bestehe darin, die Besonderheit der Russen in der Menschheitsgeschichte zu betonen. Dieses Konzept sei also die Basis, um den Konflikt in der Ostukraine zu verstehen. Die russische Führung verfolge ein ideologisches Projekt, alles Russische zu vereinen. Auch die orthodoxe Kirche in Russland unterstütze diese Haltung, so Umland.
Ja, das wird insbesondere in dieser politisch-ideologischen Interpretation der russischen Welt stark genutzt. Die russische orthodoxe Kirche eben als eine Nationalkirche, die zwar einerseits ganz eindeutig auf die Besonderheit der Russen und der russischen Zivilisation und auch der russischen Religion, so wird dann eben die russische Orthodoxie verstanden, abhebt, aber andererseits in ihrer Außenwirkung weit über die Grenzen der heutigen russischen Föderation hinaus gilt und auch Anspruch erhebt, andere orthodoxe Gebiete sozusagen in Europa oder auch in Asien für sich, für ihren Kreis.
Es gäbe eine enge Verbindung zwischen dem russischen Staat und der russisch-orthodoxen Kirche. Diese Zusammenarbeit wird im Russischen als Symphonia bezeichnet. So wohnt das Oberhaupt des Moskauer Patriarchats im Kreml, unmittelbar neben dem russischen Präsidenten.
Hier wird in informeller Art und Weise auch die klassische Trennung zwischen Staat und Kirche oft aufgehoben, obwohl die auch in der russischen Verfassung festgeschrieben ist. Und so spielt dann die russische orthodoxe Kirche insbesondere unter ihrem neuen Metropoliten Kirill eine große Rolle für die russische Außenpolitik, die russische äußere Kulturpolitik, etwa in der Ukraine.
So Andreas Umland, Ukraine-Experte und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Euroatlantische Kooperation in Kiew. An diesem Dienstag feiert eine lebende Legende in Pakistan ihren 85. Geburtstag. Ruth Pfau ist eine katholische Ordensfrau und Medizinerin, die in der Islamischen Republik zu einer Institution geworden ist. Selbst im hohen Alter pflegt die deutsche Lepra-Ärztin noch Kranke in Pakistan. Und wenn sie etwas an ihrem Leben ändern könnte, dann nur, dass sie bereits früher in das Land gegangen wäre, das als eines der gefährlichsten der Welt gilt.
Ja, also wenn man daneben steht und zusieht, da fühlt man sich so total hilflos. Wenn man zupacken kann, ist das was anderes.
Das ist Ruth Pfau und ihr Lebensmotto. Pakistanische Journalisten nennen sie das Licht der Leprakranken, andere die pakistanische Mutter Teresa, denn in über 50 Jahren schaffte sie es, dass die Lepra in dem gefährlichen Land Pakistan heilbar wurde und zunehmend verschwindet.
Ja, also es gibt eben, und ich bin überhaupt überzeugt, dass der Herrgott durch die Lebenssituationen spricht. Ja, es gab keine andere Möglichkeit für mich. Ich hätte wirklich nicht gewusst, wie ich da rauskomme und dann irgendwas anderes tue. Die Leute brauchten Hilfe und da war keine.
1957 ist Ruth Pfau der Kongregation der Töchter vom Herzen Mariae beigetreten. Seit 1960 lebt sie in der pakistanischen 13-Millionen-Metropole Karachi. Jesus ist kein Professor, der von der Kanzel doziert, sondern mitten unter uns. Das sagte der Papst an diesem Dienstag bei der Frühmesse in der Casa Santa Marta. Jesus sei sogar so präsent, dass man ihn berühren könne. Und er wähle alle aus, in seine Nachfolge zu treten. Ausgehend vom Tagesevangelium über die Berufung der Zwölf, aus dem Lukasevangelium, sagte der Papst, Jesus präge in jener Bibelstelle drei Momente. Zum einen, er bete die ganze Nacht.
Lui è davanti il Padre in questo momento pregando per noi.
Er ist vor dem Vater und betet für uns. Das muss uns Mut machen. Denn in den schwierigen Augenblicken des Lebens können wir immer daran denken, dass der Herr für uns betet. Er betet für mich beim Vater. Das ist seine Arbeit, für uns und für seine Kirche zu beten. Jesus betete, als er auf Erden war und tut dies auch jetzt für uns und für die gesamte Kirche. Die zweite Stelle im Lukas-Evangelium ist die Berufung der 12 Apostel, die den Herrn nicht selber wählten, sondern von ihm erwählt wurden. Jeder Christ sei von Gott erwählt, so der Papst.
Queste sono cose di amore. L'amore non guarda se uno ha la faccia brutta o la faccia bella. Ama.
Das ist eine Sache der Liebe. Die Liebe schaut nicht, ob jemand schön oder hässlich ist. Bei Jesus ist das nicht anders. Er liebt und wählt mit Liebe aus. Und er wählt alle aus. Niemand steht auf der Liste zu oberst. Jeder wird gleich geliebt. Es gibt aber etwas, was uns alle verbindet. Wir sind alle Sünder. Und Jesus liebt alle Sünder. Jesus ging sogar so weit, seinen Verräter Judas Ischariot auszuwählen, erinnerte der Papst. Der dritte Augenblick im Tagesevangelium sei die Nähe Jesu zu den Menschen.
Non è un professore, un maestro.
Jesus ist kein Lehrer oder Mystiker, der sich von den Menschen entfernt und von der Kanzel herabspricht. Nein, er ist mitten unter uns und lässt sich sogar berühren. Gott sagt ja selber zu seinem Volk, welcher Gott ist denn näher als euer Gott? Die Nähe Gottes zu seinem Volk ist also so wie die Nähe Jesu zu den Menschen. Und noch ein Hinweis auf die nächste Sendung. In der Sendung Radioakademie hören Sie Spurensuche, Jerusalem, Jesus und der Glaube, eine Sendereihe von Pater Bernd Hagenkort. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.